Guten Morgen miteinander. Morgen, ja. Ja, heute geht es um das Thema Nachfolge und um die Kosten der Nachfolge. Das ist ein wenig suboptimal, dass es eigentlich heute nur um die Kosten der Nachfolge geht und nicht um den Gewinn, den man hat von der Nachfolge. Darüber werde ich am 1. Oktober sprechen. Also, ja, es ist leider so, aber ich habe versucht, einen ermutigenden Schluss zu finden bei der Predigt. Ich hoffe, das gelingt mir und ihr empfindet das auch so. Ja, es gibt eigentlich nichts umsonst. Es geht nicht gratis. Das ist eigentlich etwas, was wir erleben. Und trotzdem freuen wir uns doch immer sehr, wenn es noch etwas umsonst gibt. Ein Gratismuster zum Beispiel. Oder kostenlose Parkplätze. Ich war letzthin in Biberist, im Coop, und zu meiner absoluten Verwunderung gab es keine Schranke, an der man irgendwie ein Ticket lösen musste. Es war einfach blaue Zone, kostenlos. Hier meistenorts, also im städtischen Umfeld, nicht mehr erlebt. Oder als wir in den Thurgau gezogen sind, war es für mich eine Offenbarung, als es Badeplätze gab, an denen sogar Holz war, um zu grillieren, kostenlos. Also das, so etwas gab es in Baselbiet nie. Das undenkbar. Thurgau möglich. Hier zum Teil ja auch. Oder Freifahrten an der Messe. Das natürlich in Basel Mustermesse ist immer das Highlight, wenn es ganz am Anfang noch Freifahrten gibt. Wir lieben es, wenn etwas kostenlos ist. Und diese Freude, ich glaube, diese Freude hatten die Menschen schon über Jahrhunderte. Die haben sie auch gehabt zur Zeit von Jesus. Und sie haben sich sicher auch gefreut, dass Jesus kein Geld genommen hat, als er gepredigt hat. Als er Menschen geheilt hat, nicht gesagt hat, ja gut, es gibt 7,50 Franken für ein geheiltes Bein, oder? War alles umsonst. Jesus hat umsonst Menschen geheilt und in die Freiheit geführt. Und die haben sich sicher darüber gefreut. Und vielleicht haben sie auch gedacht, ja, wenn das alles umsonst ist, kostenlos, dann ist vielleicht auch die Nachfolge kostenlos. Aber Jesus hat diese Illusion ihnen zerstört und ihnen ganz unverblümt gesagt, dass auch die Nachfolge ihren Preis hat. Die ist nicht kostenlos. Und so ist es im Lukas 9, 23 bis 24, wo Jesus sagt, was die Nachfolge kostet. Da sprach er zu ihnen allen, die ihm nachgefolgt sind. Wer mir folgen will, der verleugne sich selbst und nehme sein Kreuz auf sich täglich und folge mir nach. Denn wer sein Leben erhalten will, der wird es verlieren. Wer aber sein Leben verliert um meinetwillen, der wird es erhalten. Also Jesus hat den Leuten, die ihm nachgelaufen sind, einfach so mit ihm gezogen sind, aber eigentlich keine Nachfolger waren, hat er klipp und klar gesagt, die Nachfolge ist nicht kostenlos. Die Nachfolge kostet euch etwas. In vielen Bereichen wird uns ja suggeriert, dass etwas kostenlos ist und nachher erhält man dann die Rechnung. Ein Klassiker ist natürlich, wenn du in den Ferien bist und einer kommt und sagt, ich mache ein Foto von dir, oder? Und dann lässt du dich abknipsen und dann will er natürlich Geld dafür, oder? Oder ja, an einer anderen Stelle offeriert dir jemand einen Drink und du denkst, ja, man, das ist ja ganz nett, die Leute hier und so. Und nachher kommt eine dicke Rechnung. Oder beim Kredit ist es ja auch so, dass Geld praktisch kostenlos zu haben ist und nachher kommt dann die Ratenzahlung. Aber bei Jesus ist es nicht so. Er hat nicht vorgetäuscht, dass die Nachfolge kostenlos ist, um plötzlich die Rechnung zu präsentieren. Ganz im Gegenteil. Er hat schon im Voraus davon gesprochen, was die Nachfolge kostet. Und die Leute konnten sich entscheiden, wollen wir das wirklich bezahlen? Ist es uns den Preis wert, Jesus nachzufolgen? Oder ziehen wir unseres Weges? Und an anderer Stelle hat Jesus sogar die Leute explizit aufgefordert, eine Kosten-Nutzen-Rechnung zu machen. Was es kostet, Jesus nachzufolgen, was man gewinnen kann und ob man das bezahlen möchte. Und das steht in Lukas 14, 25 bis 33. Es ging aber eine große Menge mit ihm und er wandte sich um und sprach zu ihnen. Wenn jemand zu mir kommt und hasst nicht seinen Vater, Mutter, Frau, Kinder, Brüder, Schwestern und dazu sich selbst, der kann nicht mein Jünger sein. Und wer nicht sein Kreuz trägt und mir nachfolgt, der kann nicht mein Jünger sein. Denn wer ist unter euch, der einen Turm bauen will und setzt sich nicht zuvor hin und überschlägt die Kosten, ob er genug habe, um es auszuführen? Damit nicht, wenn er den Grund gelegt hat und kann es nicht ausführen, alle, die es sehen, anfangen über ihn zu spotten und sagen, dieser Mensch hat angefangen zu bauen und kann es nicht ausführen. Oder welcher König will sich auf einen Krieg einlassen gegen einen anderen König und setzt sich nicht zuvor hin und hält Rat, ob er mit 10.000 dem begegnen kann, der über ihn kommt mit 20.000. Wenn nicht, so schickt er eine Gesandtschaft, solange jener noch fern ist und bittet um Frieden. So auch jeder unter euch, der sich nicht lossagt von allem, was er hat, der kann nicht mein Jünger sein. Manchmal werden wir ja mit Gratisangeboten geködert. 3 Monate Software kostenlos, ein Probeabo bei der Zeitung, im Geschäft gibt es 3 für 2, so Köderangebote. Und Jesus hat gerade das Gegenteil gemacht. Er hat die Leute abgeschreckt. Stellt ihr mir einmal vor, wie es in den Ohren eines Familienmenschen geklungen hat, wenn er gesagt hat, man muss seine Angehörigen hassen. Oder wie klingt es in den Ohren eines selbstverliebten Menschen, dass man sich selbst hassen sollte? Oder wie klingt es in den Ohren eines Mitteleuropäers, der Wohlstand hat, wenn es heißt, er soll alles aufgeben? Oder wie klingt es in den Ohren eines sicherheitsliebenden Schweizers, dass man all in gehen sollte? Ja, schockierend natürlich. Und das war an der dazu mal genau auch so. Die Leute waren auch schockiert über das, was Jesus da gesagt hatte. Und das war genau die Absicht, die Jesus gehabt hatte. Er wollte ihnen sagen damit, dass die Nachfolge etwas kostet. Darum hat er auch krasse Ausdrücke gebraucht, wie hassen. Hat natürlich nicht gedacht, dass man seine Verwandten und sich selbst hassen soll. Das hat er nicht. Er wollte bewusst übertreiben. Er wollte den Menschen, die glaubten, die Nachfolge ist kostenlos, die wollte er schockieren und ihnen die Augen öffnen, dass die Nachfolge etwas kostet. Darum hat er ihnen die Rechnung präsentiert, und zwar recht krass im Voraus, damit sie sich entscheiden konnten. Und er sagte ihnen, was sie erwarten könnten, was sie erwarten würde, was die Nachfolge kostet und was sie tun sollten. Und das erste war, sich selbst zu verleugnen. Und ich glaube, so sich selbst zu verleugnen, das war den Menschen damals so fremd wie uns heute. Wir wissen, was Selbstverwirklichung ist. Das ist ja die Nummer 1 des Lebensziels von uns Westeuropäern, Selbstverwirklichung. Wir wissen, was Selbstbestimmung ist. Und dazu habe ich einen Fund gemacht zur Selbstbestimmung. Ich blättere da in der Zeitung, die ich lese. Dann schaue ich manchmal die Todesanzeigen an. Also eigentlich nicht so oft, und auch ich überfliege es einfach so ein bisschen, weil zum Teil gibt es noch ganz interessante Todesanzeigen. Was da steht, es gibt schon spezielle. Und da bin ich auf eine gestoßen, die ist mir sofort ins Auge gestochen, weil normalerweise ist ein Name, das sieht man, oder das Bild. Und da hat es 2. Und dann habe ich geschaut, und da ist eine Frau und ein Mann. Jemand ist am 23. August gestorben und der andere am 24. August. Dann habe ich gedacht, ja, wo gibt's denn sowas, dass ein Ehepaar praktisch am selben Tag stirbt? Dann habe ich gelesen, 2 reich erfüllte Leben sind zu Ende gegangen, aber diese einzigartige Liebesgeschichte endet hier nicht. Keiner wollte ohne den anderen bleiben und so haben sie sich gemeinsam auf die Reise gemacht. Dann habe ich begriffen, um was es hier ging. Hier haben 2 einfach entschieden, wir setzen unserem Leben ein Ende, wenn wir nicht gemeinsam weiterleben können. Das ist Selbstbestimmung in Reinform. Sie sagen, hier ist das Ende. Was leider nicht geht, ist zu bestimmen, dass man selbst auf die Welt kommt. Also Vivian hat nicht entschieden, ich komme am Donnerstag auf die Welt, hurra. Da braucht es immer noch Gott dazu, der entscheidet, dass jemand auf die Welt kommt. Aber man kann sich entscheiden, nicht mehr weiterzuleben. Und diese zwei haben das gemacht. Also sehr interessant zum Thema Selbstbestimmung. Wir wissen, was Selbstbestimmung ist. Wir wissen, was Selbstvertrauen ist. Das wird uns beigebracht. Was Selbstführung ist, da gibt es so Ratgeber dazu. Und man weiß natürlich auch, was Selbstmitleid ist. Aber Selbstverleugnung. Was ist denn Selbstverleugnung? Das haben die Leute damals vermutlich auch nicht genau gewusst. Und Jesus hat es präzisiert. Und er sagt, denn wer sein Leben erhalten will, der wird es verlieren. Und wer an sein Leben verliert, um meinetwillen, der wird es erhalten. Also sich selbst zu verleugnen, da geht es um mein Leben. Es geht um das Leben, um mein Leben ohne Gott, in dem sich alles um mich dreht, in dem sich alles um meine Pläne und Ziele dreht, um meine Bedürfnisse, um mein Ansehen, um meinen Erfolg. Und sich selbst zu verleugnen, heißt, dieses Leben aufzugeben und ein neues Leben zu beginnen. Und genau das geschieht, wenn jemand Jesus annimmt. Darum sagt Paulus, darum ist jemand in Christus, so ist er eine neue Kreatur. Das Alte ist vergangen, siehe, Neues ist geworden. Also Paulus schreibt, wenn jemand Jesus annimmt und dann ihm nachfolgen möchte gleichzeitig, wiedergeboren wird, dann ist er ein neuer Mensch. Es gibt aber dann ja noch etwas Altes, wenn es einen neuen Mensch gibt. Es gibt einen alten Mensch und einen neuen Mensch. Es gibt ein altes Ich und ein neues Ich. Und das alte Ich, das lebt für sich selbst. Und das neue Ich, das lebt für Jesus. Und wir sollen für Jesus leben. Das ist der Anspruch, den Jesus hat. Er will, dass wir für ihn leben. Und für Jesus leben heißt natürlich, eine lebendige Beziehung mit ihm zu haben. In dieser Beziehung verändert zu werden in sein Bild. Es heißt, sein Herzensanliegen teilen und ein Menschenfischer zu sein, wie er sich das wünscht. Und es heißt, durch sein Ich, sein neues Ich, sein Sein, ein Duft zu verbreiten, der auf Jesus hinweist. So wird ihr das bei Martel auf der Gast tun können. Und es heißt natürlich, Jesus ins Zentrum des Lebens zu stellen. Denn wofür du lebst, das ist im Zentrum deines Lebens. Und was im Zentrum deines Lebens ist, das ist dir wichtiger als alles andere. Und wenn du dir am wichtigsten bist, dann bist du im Zentrum, deine Bedürfnisse, deine Gefühle und nicht der Zustand der Schöpfung oder der Wille des Schöpfers, sondern du selbst. Und wenn Jesus im Zentrum ist, dann ist er dir wichtiger als alles andere. Darum bedeutet, sich selbst zu verleugnen, dass dir Jesus wichtiger ist als deine Familie, deine Freunde, deine Pläne, deine Träume, deine Lebensentwürfe, dein Wohlstand, dein Erfolg. Und das bedeutet aber nicht, dass dir deine Familie nicht viel wert sein darf. Das darf es ja durchaus sein. Das heißt auch nicht, dass du keine Pläne schmieden sollst und dass du nicht irgendwelche Ideen entwickelst, was du aus deinem Leben tun willst. Das heißt nicht, dass du nicht kreativ sein sollst. Dass Sicherheiten einfach per se schlecht sind oder dass du schauen solltest, dass du möglichst keinen Erfolg hast. Das heißt das alles nicht. Aber Jesus sollte dir wichtiger sein als all das. Und das kann natürlich bedeuten, dass wenn du Jesus nachfolgst, dass es dich das alles kosten kann. Es kann dich deine Familie kosten, wenn du Jesus nachfolgst, weil dich dein Dienst von deiner Familie trennt. Zum Beispiel bei den Jüngern, die waren ja auch getrennt von ihrer Familie. Missionare sind getrennt von ihrer Familie, von Verwandten. Oder es kann sein, die Familie trennt sich von dir, weil du Jesus nachfolgst. Geschieht bei vielen Moslems, die Christen werden und ihre Familie danach sagt, ich will mit dir nichts mehr zu tun haben. Oder es kommt zu einer Trennung innerhalb der Familie, weil man nicht mehr dieselben Werte hat, dieselben Ziele. Oder einfach in verschiedenen Welten lebt. weil du am Sonntag in den Gottesdienst gehst und deine Verwandten oder Familie vielleicht eben nicht. Und dann trennen sich die Wege. Automatisch. Es kann dich deine Familie kosten. Es kann dich deine Freunde kosten, weil sie mit dir nichts mehr zu tun haben wollen oder weil du mit gewissen Personen einfach nicht mehr gemeinsam unterwegs sein kannst. Und es kann dich deine Arbeitsstelle kosten, wenn du Jesus nachfolgst und die Werte, die er dir gibt, vertrittst. Und mein Götti-Bub, der hatte studiert jetzt, ganz frisch, geheiratet und er hat eine Bombenstelle offeriert bekommen, als Leiter irgendwo. Und dann sollte er eine Offerte machen. Und damit sie den Auftrag bekommen, sollte er einen 4-mal höheren Umsatz ausweisen, um zu suggerieren, dass ihre Firma potent genug ist, einen so großen Auftrag zu übernehmen. Also das ist kaum die Stelle angetreten, oder? Und dann hat er gesagt, das mache ich nicht. Aber wenn du solche Dinge nicht tust, als Prinzip, weil dein Glaube dir das verbietet, dann bist du die Stelle schneller los, als du gedacht hast. Oder es kann sein, dass du deine Träume aufgeben musst. Vielleicht einen Auswanderungsplan, weil es einfach nicht dran ist, weil Jesus dich an einer anderen Stelle möchte. Oder es kann dich dein Leben kosten. Und davon werden wir nächsten Sonntag vermutlich etwas hören, zum Sonntag der folgenden Christen und der Arbeit von Open Doors. Wenn du Jesus nachfolgen willst, kann es dich das alles kosten. Und das ist ein hoher Einsatz. Aber diesen Preis musst du bereit sein zu bezahlen. Darunter macht es Jesus nicht. Aber Jesus fordert ja nicht etwas, was er nicht selbst auch tun würde. Er selber war ja auch jemand, ihm waren wir ja auch unheimlich wichtig. Er hat auch für uns gelebt. Weil wir ihm so wichtig waren, hat er seine himmlische Heimat verlassen, hat er Ehre und Ansehen aufgegeben, hat sich von seiner Familie ausgrenzen lassen, hat das erduldet, dass sie gedacht haben, der spinnt ja, der ist ja verrückt, hat Folter und Qualen erlitten und hat sein Leben gegeben. Also Jesus weiß, was es heißt, für uns zu leben, für uns zu verzichten, für uns zu leiden und für uns zu sterben. Jesus weiß, was es bedeutet, sich selbst zu verleugnen. Und wir lernen es, wenn wir Jesus nachfolgen. Wir lernen es, wenn wir unser altes Ich täglich kreuzigen. Wenn wir unseren Geltungsdrang, unseren Egoismus, unsere Selbstverliebtheit nicht nur am Buß- und Betttag kreuzigen, sondern jeden Tag ans Kreuz bringen. Jesus nachzufolgen, heißt, sein altes Ich täglich zu kreuzigen. Aber was heißt es denn, sein eigenes Kreuz zu tragen? So umgangssprachlich heißt es ja, es ist ein Kreuz. Bei meinen Verwandten ist das ein geflügeltes Wort im österreichischen Raum, es ist ein Kreuz. Das ist ein Kreuz. Mit der Arbeit, mit der Gesundheit, mit einer Person, mit einer Situation. Aber also zur Zeit von Jesus war das Kreuz mehr als nervige Personen oder eine lästige Arbeit, unangenehme Situationen oder gesundheitliche Beschwerden. Das Kreuz stand für eine der grausamsten Hinrichtungsmethoden. Das Kreuz, da hingen nur Schwerverbrecher und nicht Gelegenheitsdiebe. Das Kreuz, am Kreuz zu scherben, war so brutal, dass die Römer, die ja für ihre Brutalität bekannt waren, es ihren eigenen Bürgern nicht antaten. Die haben sie nicht gekreuzigt, nur andere. Und wenn jemand zur Zeit von Jesus das Wort Kreuz gehört hat, das Jesus da genannt hat, in beiden Texten, dann hat er eigentlich vier Dinge verstanden oder vier Dinge damit verbunden. Und das erste ist eine Machtdemonstration. Mit der Kreuzigung, da demonstrierten die Römer, wer die Macht hat im Land. Dass sie die Macht hatten über Leben und Tod. Dass sie die Macht hatten, dass niemand seiner Strafe entgeht. und dass Widerstand zwecklos war. Also wenn jemand gekreuzigt wurde, war das immer eine Machtdemonstration. Und es war natürlich etwas Schändliches. Also für die Leute stand Kreuz für Schande, denn der Tod am Kreuz war ein schändlicher Tod. Das war nichts Heroisches. Die Person, die gekreuzigt wurde, musste ihr Folterinstrument ja selber tragen sogar noch, den Balken, den Querbalken. Unterwegs wurde sie beschimpft und ausgelacht, verhöhnt und bespuckt. Und am Kreuz hingen sie ja meistens wenig bekleidet bis ganz nackt. Also das war eine ganz schändliche Sache. Wer am Kreuz starb, das war eine Schande. Und das Kreuz, das stand natürlich auch für Leiden. Das Kreuz bedeutete einen langen, qualvollen Tod. Es war eine Hinrichtungsmethode, die darauf ausgelegt war, Menschen so lange wie möglich leiden zu lassen. Die Nägel wurden ja durch Hautpartien getrieben, die mit Nerven durchflutet sind, also ganz empfindliche Stellen. Und wenn man am Kreuz hing und einsackte, so, danach, da hat man immer das Gefühl zu ersticken, also etwas ganz Brutales. Und wenn man dagegen ankämpfen wollte und sich aufrichtete, dann drückte man sich natürlich noch mehr in die Nägel. Also es war eine qualvolle Sache. Es war darauf ausgelegt, Menschen möglichst lange leiden zu lassen. Das haben die Leute im Kopf mit Kreuz. Und das Kreuz stand natürlich für Tod. Am Kreuz wurden Menschen gefoltert, zu Tode gefoltert, aber das Ziel, das war der Tod des Menschen. Und wenn jemand am Kreuz hing, dann gab es kein Zurück mehr. Wenn du einmal dort warst, dann war es aus. Das Schicksal besiegelt. Da war das Ende nahe. Und das machte das Kreuz zu einem Ort der absoluten Hoffnungslosigkeit. Und das waren die vier Punkte, die die Leute vor Augen hatten, verbinden konnten mit dem Wort Kreuz. Und diese vier Dinge hat ja Jesus erduldet, genau diese Dinge. Und es kann sein, dass du etwas von diesen vier Dingen erlebst, wenn du Jesus nachfolgst. Wenn wir Jesus nachfolgen, kann es sein, dass Menschen oder vielleicht auch unsichtbare Mächte Macht ausüben über dich, dass dich Menschen ausgrenzen, verleumden, in den Medien eine Hetzkampagne gestartet wird, Gelder gestrichen werden. Ich denke da an die Besi-Beiträge, oder? Wenn man weiterhin die christlichen Werte vertritt, erhält man einfach keine Beiträge mehr. Da ist auch klar, wer die Macht hat. Es kann sein, dass dich deine Mitmenschen auslachen, für dich, für deine Ansichten verspotten und deinen Dienst, den du tust, in den Dreck ziehen. Es kann auch sein, dass du leiden musst in irgendeiner Form für Jesus. Und es kann natürlich sein, dass es dich das Leben kostet. Dazu vermutlich nächsten Sonntag ein paar Eindrücke. Das kann bedeuten, sein Kreuz zu tragen. Aber jetzt kommen wir zum positiven Ende. Das Kreuz ist ja mehr als nur das. Das hatten die Leute damals im Kopf, als Jesus das gesagt hat. Also die waren sich bewusst, was da so auf sie warten könnte. Aber das Kreuz ist ja noch mehr. Weil ja Jesus nicht nur gestorben ist, sondern auferstanden ist, ist das Kreuz nicht das Ende. Das Kreuz bedeutet ja noch mehr, nicht nur diese Dinge, die die Leute damals gesehen hatten und vor Augen hatten, sondern das, was wir eigentlich heute vor Augen haben. Das Kreuz bedeutet Vergebung, Versöhnung, Reinheit, Erlösung, Frieden und Gnade, Auferstehung und ewiges Leben. Es bedeutet Herrlichkeit und Ehre. Es bedeutet Sieg und Herrlichkeit. Und das alles tragen wir mit uns herum, wenn wir unser Kreuz auf uns nehmen. Es ist genau das Gegenteil von dem, was die Leute damals unter Kreuz verstanden haben. All das tragen wir heute mit uns herum, weil Jesus durch seine Auferstehung die Bedeutung des Kreuzes in das Gegenteil verkehrt hat. Und Paulus schreibt das so, denn das Wort vom Kreuz ist eine Torheit denen, die verloren werden, Uns aber, die wir selig werden, ist es eine Gotteskraft. Die Menschen damals war das Kreuz ein Zeichen und Bild für Hoffnungslosigkeit, für Tod. Und Jesus hat es verkehrt in das Bild vom Sieg und vom Leben. Und dafür wollen wir Jesus danken und dafür wollen wir ihn preisen.